Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir unternehmen heute eine Reise durch Raum und Zeit ins östliche Mittelmeer nach Kreta, und zwar zur späten Bronzezeit, rund 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Es ist die Blütezeit der minoischen Kultur. Auf der Insel entstehen prächtige Paläste mit beeindruckenden Wandmalereien. Doch dann geschieht etwas, was möglicherweise den Niedergang der ersten Hochkultur Europas einleitet. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um eine etwas unappetitliche Visitenkarte von Delfinen und jetzt gleich um die erste arabische Raumsonde. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Der Mars liegt seit über 2 Jahrzehnten im Fokus der Raumfahrt. Sonden aus den USA, aber auch aus Europa, Japan, Indien und China haben ihn während dieser Zeit besucht. Im Juli 2020 startete ein weiteres Objekt zum Mars. Al-Amal, das war die erste Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate. Auf der Tagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union in Wien haben Forschende diese Woche nun Ergebnisse von Al-Amal vorgestellt. Karl Urban hat mit 2 von ihnen gesprochen.
We wanted to have a really good contribution to the science internationally, which means that we wanted to bring back some unique science.
Hessa Al-Matrushi ist wissenschaftliche Leiterin der Raumsonde Al-Amal, was übersetzt Hoffnung bedeutet. Damit die Mission mehr liefert als ein Signal des Aufbruchs, arbeitete das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Anfang an eng mit renommierten Marsforschern weltweit zusammen. Mehrere Institute in den USA lieferten wissenschaftliche Instrumente, die Daten werden nach spätestens 3 Monaten frei verfügbar gemacht. Und auch das wissenschaftliche Ziel der Mission richtet sich auf einen Teil des roten Planeten, der bislang in der Forschung eher vernachlässigt wurde. Es ist die dünne Atmosphäre, die vor allem aus CO2 besteht.
Wir haben nach wissenschaftlichen Lücken gesucht und dabei festgestellt, dass die meisten Raumsonden zwar globale Bilder der Oberfläche unter guten Lichtverhältnissen geliefert haben, aber dadurch die Atmosphäre über einem Punkt immer zur gleichen Tageszeit untersucht wurde, zum Beispiel täglich um 14 Uhr und um 2 Uhr nachts. Aber was passiert dazwischen? Was ändert sich? Diese Information gab es nicht. Natürlich können Rover solche kontinuierlichen Daten liefern, aber denen fehlt wiederum der globale Blickwinkel.
Der Orbit von Al-Amal unterscheidet sich deshalb von den bisher am Mars operierenden Sonden. Die Raumsonde der Emirate kann alle 8 bis 9 Tage die Atmosphäre des Mars komplett vermessen, vom Boden bis an den Rand des Weltraums, bei Tag genauso wie bei Nacht. Dort fanden die Forschenden jetzt einen bisher unbekannten Typ von Polarlichtern.
It does look like a long warm light.
Sie sehen wie Würmer aus, die aber aus angeregten Elektronen bestehen und sich in der oberen Atmosphäre befinden. Sie erstrecken sich über tausende Kilometer. Das ist herrlich. Und sie reichen von der Tagseite bis auf die Nachtseite des Mars.
Into the night side of Mars.
Zwar waren schon früher vereinzelt Polarlichter auf dem Mars nachgewiesen worden, doch der Sensor für UV-Licht an Bord von Al-Amal registrierte sie in über 60% der Messzeit. Bisher war man davon ausgegangen, dass die Polarlichter auf dem Mars vor allem über den wenigen Regionen der Oberfläche entstehen, die aus magnetischem Gestein bestehen. Die langen, wurmartigen Leuchterscheinungen sind aber davon unabhängig und wohl ein ganz neuer Polarlichttyp. Mit einem anderen bisher kaum verstandenen Effekt in der Atmosphäre beschäftigte sich Siteng Fan von der Sorbonne-Universität in Paris. Sie werden Gezeitenwinde genannt und entstehen durch enorme Temperaturschwankungen der dünnen Marsluft. Die Temperatur an der Marsoberfläche kann über einen Tag um einige Dutzend Grad schwanken, weil die Atmosphäre sehr dünn ist und nur wenig Wärmeenergie speichert. Diese starke und schnelle Schwankung regt Gezeitenwinde an, die wir zum ersten Mal genau vermessen konnten. In größeren Höhen, wo die Luftdichte noch geringer ist, ist dieser Effekt sogar noch stärker, was wiederum die Wolkenbildung und den Transport von Staub beeinflusst. Das Wettergeschehen auf dem Mars zeigt zwar einige Ähnlichkeiten mit der Erde, im Detail unterscheidet es sich aber deutlich. Dazu gehören längliche Wolken aus Eiskristallen, die sich schon mal über 1000 Kilometer ausbreiten, oder Staubstürme, die alle paar Jahre den ganzen Planeten einhüllen. Al-Amal soll den roten Planeten mindestens ein Marsjahr lang beobachten, doch bis zur ersten zuverlässigen Wettervorhersage ist der Weg laut Hessa Al-Matrushi noch weit. Sie hofft deshalb, dass die Atmosphärenmission noch viele Jahre weiterarbeiten kann.
Die arabische Raumsonde Al-Amal beobachtet die Marsatmosphäre. Ein Beitrag von Karl Urban war das. Und unsere Erde besitzt etwas, was dem Mars fehlt, nämlich ein Magnetfeld. Es schützt unseren Planeten vor schädlicher Strahlung aus dem Weltall. Ohne dieses Feld könnte er als toter Fels im All enden, ganz genauso wie der Mars. Aber das Magnetfeld scheint im Laufe der Erdgeschichte auch schon mal geschwächelt zu haben, und zwar kurz vor der Entstehung der ersten komplexen Lebewesen. Was damals geschehen ist und wie sich das Feld wieder erholt hat, darüber gibt es nun neue Erkenntnisse. Mehr dazu weiß Dagmar Röhrlich.
2900 Kilometer unter unseren Füßen liegt die Quelle des Magnetfelds, der Erdkern. Heute rotiert dort in einer Schale aus flüssigem Metall ein etwa Pluto-großer Kern aus festem Eisen mit etwas Nickel darin und Spuren von leichteren Elementen. Strömungen im flüssigen äußeren Kern erzeugen den magnetischen Dynamo, durch den die Erde von einem Käfig aus schützenden Feldlinien umgeben ist. Sie verhindern unter anderem, dass der Sonnenwind die Atmosphäre erodiert, und der innere Kern bringt diese Strömungen auf Touren. Der flüssige Erdkern ist uralt, fast so alt wie die Erde selbst, also etwa 4,5 Milliarden Jahre.
Früher dachten wir, dass der feste innere Kern ebenfalls einige Milliarden Jahre alt ist. Doch seit kurzem glauben wir, dass es nur etwa 550 Millionen Jahre sind, was nach geologischen Zeitmaßstäben jung ist.
Erste Hinweise auf das jugendliche Alter hatten Forscher im Labor erhalten, als sie die Bedingungen im äußeren Erdkern nachstellten, erklärt John Tarduno von der University of Rochester. Unter den Druck- und Temperaturverhältnissen dort unten leitet Eisen Wärme mindestens doppelt so schnell ab wie angenommen. Der feste Erdkern wächst jedoch durch Abkühlung, wenn das Metall kristallisiert. Und angesichts seiner Größe dürfte er höchstens eine Milliarde Jahre alt sein. Also machten sich Tarduno und sein Team auf die Suche nach Steinen, die die Geburt des festen inneren Erdkerns hätten aufzeichnen können.
Wir analysieren dafür ganz besondere Kristalle aus ganz speziellen Steinen. Diese Kristalle sind so etwas wie perfekte magnetische Aufzeichnungsgeräte. Und so fanden wir mit ihrer Hilfe an Proben aus Quebec heraus, dass das Erdmagnetfeld zu der Zeit, als sie entstanden, fast zusammengebrochen ist.
Und zwar passierte das vor 565 Millionen Jahren. Damals betrug die Stärke des Erdmagnetfelds nur noch ein Zehntel der heutigen. Zuvor war es über 2,5 Milliarden Jahre hinweg schwächer und schwächer geworden. Der Grund? Als sich der flüssige Erdkern immer weiter abkühlte, nahmen auch die für das Magnetfeld nötigen Strömungen immer weiter ab. Während Mars vor Jahrmilliarden auf diese Weise recht schnell sein schützendes Magnetfeld verlor und als toter Felsen im All endete, fand die Erde Ersatz.
Wenn der Kern langsam abkühlt, können Bedingungen erreicht werden, bei denen das Eisen in der Mitte des Kerns zu erstarren beginnt. Und während die Abkühlung fortschreitet, wächst dieser innere Kern allmählich.
Doch das kristallisierende Eisen setzt Wärme frei. Und außerdem werden dabei die leichteren Elemente sozusagen ausgetrieben und steigen auf. Beides zusammen regenerierte die Strömungen im äußeren Erdkern, beschreibt John Tarduno.
Die Intensität des Erdmagnetfelds springt regelrecht an. Wir sehen also, dass sich das Feld auf sehr kurzen Zeitskalen regeneriert und seine Stärke wiedererlangt hat.
Proben aus 532 Millionen Jahre altem Vulkangestein aus Oklahoma, sie zeigen, dass das Magnetfeld bereits wieder rund 70% des heutigen Werts besaß. Damals lief eine biologische Revolution ab, das mehrzellige komplexe Leben breitete sich aus. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Auf und Ab des Magnetfelds und der sogenannten kambrischen Explosion besteht, ist eine offene Frage. Jedenfalls bewahrten die schützenden Magnetfeldlinien das Leben davor, das so essentielle Wasser und die Luft ans All zu verlieren.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung ging die minoische Kultur auf Kreta zugrunde. Eine gewichtige Rolle dabei dürfte ein Vulkanausbruch gespielt haben auf der Kykladeninsel Thera bzw. Santorin, wie sie heutzutage genannt wird. Wann die Eruption genau stattgefunden hat, darüber streitet die Fachwelt seit geraumer Zeit. Möglicherweise um das Jahr 1628 vor unserer Zeitrechnung herum, sagt eine Theorie. Damals kam es nämlich zu einer Kaltzeit, wohl verursacht durch die Asche des Ausbruchs. Jetzt aber meldet sich ein internationales Forschungsteam zu Wort und sagt, für diese Kaltzeit ist ein ganz anderer Vulkan verantwortlich, weit entfernt von der Ägäis. Beteiligt an der Veröffentlichung ist Professor Michael Siegel von der Universität Bern. Von ihm wollte ich wissen, welcher zweite Vulkanausbruch hat denn damals stattgefunden?
Es handelt sich hierbei um den Ausbruch von Anyakchak. Das ist eine große Eruption in Alaska.
Woher wissen Sie das so genau?
Wir wissen das, weil wir in Eisbohrkernen, also in den Gletschern von Antarktis und Grönland, Spuren dieser Eruption finden können. Und durch die geochemische Zusammensetzung sind wir in der Lage, die Asche von dieser Vulkaneruption eindeutig in den Eisbohrkernen festzustellen.
Das heißt, Sie wissen ganz genau das Jahr jetzt, wann diese Eruption im heutigen Alaska stattgefunden hat?
Ja, wir wissen genau das Jahr, aber diese Information kommt jetzt nicht direkt von den Eisbohrkernen, sondern die kommt von den Baumringen. Denn die Baumringe haben anders als die Eisbohrkerne eine wirklich absolute Datiersicherheit. Und dort haben wir von Baumringen sowohl in Irland als auch in Kalifornien, in den White Mountains in Kalifornien, eindeutige Spuren einer sehr starken Vulkaneruption entdeckt, die uns das Alter auf 1628 vor Christus festlegen lassen.
Also das können Sie genau bestimmen, aber welche Auswirkungen könnte denn dieser Ausbruch eines Vulkans im heutigen Alaska auf den Aleuten für die Kultur auf Kreta gehabt haben?
Ja, die Auswirkungen auf die Kultur in Kreta könnten höchstens indirekt sein, dadurch, dass dieser Vulkanausbruch das Klima sehr stark beeinflusst. Wir können nachweisen, wie viel Schwefeldioxid diese Eruption ausgestoßen hat. Und wir kommen dabei auf Zahlen, die Emissionen von zum Beispiel Tambora 1815 noch deutlich übersteigen. Die Auswirkung wäre dann eine Verschlechterung des Klimas, zum Beispiel Dürren in Nordafrika, variables Wetter im Allgemeinen.
Das heißt, das war ein globales Ereignis. Sie hatten ja schon den Ausbruch des Tambora angesprochen, 1815, mit dem darauffolgenden Jahr ohne Sommer, 1816 hier in Europa. Das war also eine vergleichbare Situation?
Insgesamt ist die Situation vergleichbar, wohingegen Anyakchak vielleicht noch stärker ist, weil die gleiche Menge an Schwefeldioxid auf eine kleinere Fläche verteilt wird durch die Lage von der Eruption in den nördlichen Breiten.
Aber verstehe ich das schon richtig? Wirklich katastrophal für die minoische Kultur war der Thera-Ausbruch auf den Kykladen, also relativ nahe an der Insel Kreta dran.
Ja, für die Region, also für die östliche Mittelmeerregion insgesamt, war natürlich der Ausbruch des Santorin ein bedeutendes Ereignis. Es kamen Erdbeben hinzu, ein starker Tsunami und die Ascheablagerungen. Sie hatten definitiv eine starke Auswirkung auf die Region und haben letztlich auch zum Untergang der minoischen Kultur durch die Aufgabe dieses wichtigen Handelszentrums Thera beigetragen.
Diskutiert wurde ja, wann diese Eruption auf Santorin stattgefunden hat. Die Kaltzeit um das Jahr 1628, 27, das heißt, die kann jetzt nicht der Thera-Eruption zugeordnet werden. Das heißt, da muss ein neues Datum gefunden werden.
Genau, für diese Kaltzeit ist Thera nicht verantwortlich, aber Thera hat definitiv irgendwann in diesem Zeitfenster um 1600 vor Christus stattgefunden. Und unsere Untersuchungen haben jetzt ein paar neue Kandidaten ans Licht gefördert, die wir jetzt noch genauer untersuchen. Aber keine von diesen neuen Kandidaten hat Schwefelemissionen, die jetzt vergleichbar wären mit denen von Tambora oder Anyakchak. Also man muss von einer geringen Klimawirksamkeit von Santorini ausgehen.
Soweit Professor Michael Siegel von der Universität Bern. Ja, Delfine leben in Gruppen, in sogenannten Schulen. Dort kommunizieren sie über ihre typischen Gesänge miteinander. Dass sie individuelle Pfeiftöne abgeben, anhand derer sie sich gegenseitig erkennen können, das war bereits bekannt. Doch jetzt haben Forschende herausgefunden, die Tiere identifizieren bekannte Artgenossen auch anhand eines anderen, unappetitlichen Merkmals. Sie haben es sozusagen im Urin. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
Das ist ein männlicher Vertreter eines großen Tümmlers, nennen wir ihn James. Und das ist Tommy, ein anderes Männchen. Obwohl James und Tommy zu derselben Art gehören, klingen ihre Pfeiftöne unterschiedlich. Schon vor ein paar Jahren haben Forschende herausgefunden, dass Delfine ihre Buddies und andere bekannte Gruppenmitglieder mithilfe dieser Töne unterscheiden können. Doch es gab eine Frage, die den Delfinforscher Jason Brook von der Stephen F. Austin State University in der Cadoches seitdem umtrieb.
2013 konnte ich in einer Studie zeigen, dass sich Delfine 20 Jahre lang an die charakteristischen Pfeiftöne bekannter Artgenossen erinnern können. Was aber nicht klar war, erinnern sie sich nur an den Klang der Pfeiftöne oder an das Individuum, zu dem dieser Pfeifton gehört? Und unsere neue Studie beantwortet diese Frage. Sie erinnern sich an das Individuum, dem der Pfeifton gehört.
Denn in ihren neuen Versuchen konnten Jason Brook und sein Team zeigen, Delfine erkennen sich gegenseitig auch am Urin. Das haben die Forschenden herausgefunden, indem sie den Harn bekannter und fremder Artgenossen sammelten und in das Delfinbecken einleiteten.
Wir haben uns die Reaktionen der Tiere auf die Urinwolke angeschaut und beobachtet, dass sie diese mit offenem Maul und heraushängender Zunge untersuchten. Und das taten sie viel länger, wenn der Urin von einem bekannten Individuum stammte.
In einem zweiten Versuch leiteten sie den Hahn ins Becken und spielten parallel dazu über Lautsprecher die Pfeiftöne von Individuen. Gehörten Urin und Pfeifton zu demselben Individuum, ließen sich die Delfine die Ausscheidungen bekannter Tiere sogar dreimal länger auf der Zunge zergehen als den Hahn fremder Tiere. Weil die Tümmler nicht riechen können, nutzen sie ihren Geschmackssinn, um die Identität des Urinbesitzers zu entschlüsseln. Eine Angewohnheit, die aus menschlicher Sicht sehr merkwürdig erscheint. Doch Delfine sind damit unter ihren nächsten Verwandten in bester Gesellschaft.
Wir wissen, dass Flusspferde mit Kot um sich werfen, um ihr Revier zu markieren. Und Hippos sind sehr nah mit Delfinen verwandt. Außerdem wissen wir, dass Giraffen, die ebenfalls verwandt sind, als Teil ihres sexuellen Rituals ihren Urin schmecken. Die Männchen lecken den Urin der Weibchen, um zu checken, ob diese paarungsbereit sind. Es ist also nichts Ungewöhnliches für die Gruppe der Cetacea, zu denen die Delfine gehören, Kot und Urin in ihrer Kommunikation zu nutzen.
Und auch Hundebesitzer wissen, im Urin der Vierbeiner stecken jede Menge Informationen über Artgenossen, die die Tiere beim Gassigehen intensiv erforschen. Diese zu nutzen, macht auch im Lebensraum der Tümmler Sinn. Denn Urin verteilt sich gut im Wasser und kann zusammen mit den akustischen Signalen dabei helfen, die Gruppe zusammenzuhalten.
Die Pfeiftöne sind eine großartige Möglichkeit, im dreidimensionalen Raum, wo man sich schlecht sehen kann, miteinander in Kontakt zu bleiben. Das Wasser kann sehr trübe sein und die Pfeiftöne sind ein eleganter Weg, über den sich die Delfine ihre Identität mitteilen. Es ist so, als würde ich die ganze Zeit rufen, Jason, Jason, Jason. Ich würde also meinen Namen rufen, damit die anderen wissen, wo ich bin.
Über den Urin teilen sich die Tiere zusätzliche Informationen über ihre Identität mit. Und das hat einen weiteren Vorteil. Delfine sind sehr gut darin, die Pfeiftöne von Artgenossen zu imitieren. Sie könnten sich also problemlos als jemand anders ausgeben. Bei Haien ist das unmöglich. Nicht mal Menschen schaffen es, ihre Urinprobe zu manipulieren.
Delfine erkennen einander auch am Urin. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
Impfungen reduzieren meistens das Risiko von Long-Covid, eliminieren es aber nicht. Ob und wie sich die postakuten Folgen einer Corona-Infektion, also Long-Covid, bei geimpften und ungeimpften Menschen unterscheiden, haben drei US-Forscher untersucht. Für ihre Studie haben sie die Daten von mehr als 13 Millionen Menschen in den USA analysiert. Wie sie im Fachblatt Nature Medicine schreiben, senken Impfungen zwar das Risiko für Long-Covid, jedoch sind die Unterschiede gegenüber Ungeimpften nicht groß. Demnach ist Long-Covid für geimpfte Personen, die anschließend eine SARS-CoV-2-Infektion bekamen, hinsichtlich der klinischen Merkmale nicht von Long-Covid bei ungeimpften Personen zu unterscheiden. Dies zeige die Notwendigkeit für wirksame Behandlungen. Diese Forschung müsse nationale Priorität haben, fordern die Studienautoren. Schusswaffen sind die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen in den USA. Das zeigen offizielle Daten der Gesundheitsbehörde CDC aus dem Jahr 2020. Demnach starben in den USA 4.368 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren durch Schusswaffen. Im Vergleich dazu gab es 4.036 Todesfälle im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen, der bisher häufigsten Todesursache in dieser Altersgruppe. Die Zahlen waren kürzlich in einem Schreiben an das New England Journal of Medicine veröffentlicht worden. Holden Thorpe, Chefredakteur der Fachzeitschrift Science, fordert nun in einem Leitartikel mehr Forschung über die Auswirkungen des Waffenbesitzes auf die öffentliche Gesundheit, um eine Änderung der Politik zu erreichen. Genome Mining kann bei der Suche nach neuen Antibiotika helfen. Weltweit breiten sich Resistenzen gegen Antibiotika aus. Um neue Wirkstoffe gegen gefährliche Krankenhauskeime zu finden, hat ein Team der Rockefeller-Universität im Erbgut von rund 10.000 Bakterienstämmen nach Gensequenzen gesucht, die einen Bauplan für Wirkstoffe enthalten, die Krankenhauskeime bekämpfen können. Die Forscher durchsuchten die Datenbanken nach diesen Bauanleitungen, vor allem nach solchen, die evolutionär nicht mit gängigen Antibiotika verwandt sind. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Medicine schreiben, fanden sie ein Lipopeptid in Bakterien, die das Wurzelwachstum von Pflanzen anregen. Mit dem Cilagicin genannten Wirkstoff lassen sich demnach bestimmte antibiotikaresistente Keime bekämpfen. Bereits im Januar hatte das Team im Fachblatt Nature von der Entdeckung des Antibiotikums Macrolazin mit einer ähnlichen Methode berichtet. Affenpocken müssen schnell bekämpft werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte heute mit, dass die Eindämmung von Affenpocken in nicht endemischen Ländern Priorität haben müsse. Dies könne mit den richtigen Maßnahmen leicht geschehen, sagte Sylvie Bryant, WHO-Direktorin für die Vorbereitung auf globale Infektionsgefahren. Derzeit besteht keine Notwendigkeit für Massenimpfungen gegen Affenpocken, hieß es weiter. Ein Genetikteam untersucht Opfer eines Vulkanausbruchs vor 2000 Jahren. Die antike Stadt Pompeji wurde beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 verschüttet. Seit über 250 Jahren finden dort in Italien Ausgrabungen statt. Nun hat ein internationales Team erstmals Proben bei zwei Individuen für Erbgutanalysen entnommen. Beide waren im sogenannten Haus des Handwerkers gestorben. Im Fachblatt Scientific Reports werden die Genomdaten eines 35- bis 40-jährigen Mannes vorgestellt. Bei der Analyse der Knochenprobe einer 50 Jahre alten Frau zeigte sich, dass die DNA bereits zu stark beschädigt war, um noch Erbinformationen zu erhalten. Die Erbgutdaten des Mannes geben Hinweise darauf, dass einige seiner Vorfahren aus Sardinien und Mittelitalien stammten. Vermutlich war der Mann weder Sklave noch ein Einwanderer.
Sternzeit 27. Mai. Die Raumstation vor dem Aus. Die Sanktionen nach der russischen Invasion der Ukraine haben praktisch alle Raumfahrtprojekte zwischen westlichen Staaten und Russland gestoppt. Aber es gibt eine Ausnahme, die Internationale Raumstation. In der Umlaufbahn sind alle Partner aufeinander angewiesen. Dort oben funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Russland, den USA, Japan, Kanada und den ESA-Staaten noch immer. Russische Progress-Kapseln heben immer wieder die Bahnhöhe der Raumstation an. Das amerikanische Segment sorgt für den größten Teil der Stromversorgung. Ein sofortiges Aussteigen einzelner Partner würde das Leben der Besatzung aufs Spiel setzen. Die NASA plant eine stärkere kommerzielle Nutzung der Raumstation und will diese daher zunächst erhalten. Die ISS ohne Besatzung, um die Erde kreisen zu lassen, ist keine Option. Es sind mindestens zwei Personen nötig, um die wartungsintensiven Systeme in Schuss zu halten. Vermutlich rauft man sich in 400 Kilometern Höhe weiter zusammen, mit russischen Soyuz und amerikanischen Dragon-Kapseln, die Menschen nach oben bringen. Erst gegen Ende des Jahrzehnts dürfte die Station, die über zwei Jahrzehnte als leuchtendes Beispiel für die Zusammenarbeit über politische und kulturelle Grenzen hinweg galt, Geschichte sein. Gemeinsame Mondprojekte nach Art der Raumstation waren bereits lange vor Kriegsbeginn nicht mehr geplant. Die NASA hatte beim Lunar Gateway eine so dominante Rolle beansprucht, dass Russland auf eine Teilnahme verzichtete. Die Idee der ISS ist schon lange tot.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die G7 verständigen sich auf ein Maßnahmenpaket für Klima und Umwelt. Außerdem wirft die Sendung schon mal einen Blick in Richtung Hannover Messe.